Ihr Lieben, bevor es hier mit tierisch losgeht, folgender Aufruf. Wir sind für den Deutschen Podcastpreis nominiert in der Kategorie Newcomer. Wir sind mega aufgeregt und das Ganze ist ein Publikumspreis. Also wir zählen auf euch, dass ihr uns ein bisschen Liebe und vor allem eure Stimme dalasst. Und das könnt ihr tun unter dem Link, den wir in die Shownotes von der Schimpansenfolge, also Folge 46, tun. Da müsst ihr nur draufklicken, zwei Klicks und ihr habt eure Stimme für uns dagelassen und wir freuen uns riesig. Oder ihr geht auf die Seite vom Deutschen Podcastpreis, da könnt ihr euch auch durchklickern, ist aber ein bisschen hampeliger. Also einfach in der Schimpansenfolge, in den Shownotes, auf den Link klicken und für uns abstimmen und ewige Dankbarkeit sei euch garantiert. So, und jetzt geht's los mit tierisch.
Wo ist jetzt die Musik?
Müsste eigentlich. Ich bin ja so aufgeregt, die Karnevalssendung.
Das stimmt.
Wir hätten eigentlich eben noch ein bisschen Karnevalsmusik hören sollen, um uns in Stimmung zu bringen.
Nein.
Ein dreifach tierischer Love, herzlich willkommen zur Karnevalssendung.
Heute geht es nicht darum, wie Lydia Karneval feiert, sondern wie Tiere das vielleicht machen.
Aber ich will auch ein bisschen erzählen.
Du das ein bisschen Karneval erzählen?
Und noch den Aufruf machen zum Weichtierkostüm 2024.
Das brauchen wir unbedingt.
Wir schauen uns an, wie verkleiden sich eigentlich Tiere?
Und warum? Tierisch,
der Podcast mit Frauke Fischer
und Lydia Möcklinghoff, präsentiert von Weltwach.
Sieht alles total fantastisch aus.
Sehr gut, super, super, super.
Ich müsste die Sendung komplett in Kölsch.
Oh nein.
Herzlich willkommen zu... Ich bin so schlecht im Reimen, sonst könnte man jetzt so eine Art Büttenrede aus der Tierisch-Folge machen. Wenn die Tiere sich verkleiden,
hat der Biologe nichts zu leiden.
Super gut. Jetzt haben wir schon mindestens die Hälfte unserer Hörerschaft verloren.
Und auch schon wieder die Hälfte der Zeit verbraucht.
Ja, ich beschwere mich dann nicht, wenn wir zu lang sind. Ich suche ja immer noch das Tiergeräusch des Tages.
Ich habe ein super Tiergeräusch des Tages.
Also ich habe auch ein Tiergeräusch, dass du wirst es nicht mögen.
Oh nein, eine Rosine. Eine sprechende Rosine.
Eine rote Beete in eine Rosine gewickelt als Tiergeräusch.
Als Spargel verkleidet.
Super dumm. Moment. So, jetzt hier. Wir beginnen mit meinem Tiergeräusch des Tages.
Ich bin hochkonzentriert, höre aber nichts.
Ja.
Der Zugkütt, oder wie man da sagt. Oder? Das handelt sich um den Kölner Karnevalszug.
Ja, ja, natürlich. Das ist richtig gut erraten. Es ist auch richtig der Kölner Karneval.
Habe ich gehört. Ich hatte erst einen Moment gedacht, ist das vielleicht Mainz? Aber dann habe ich gedacht, nee, klar, es ist Köln.
Es ist Köln. Hier herrscht schon helle Aufruhr, dass jetzt Karneval ist. Man muss ja wissen, das ist so eine kleine Volksbewegung hier. Da müssen alle verkleidet sein. Bei mir in der Bank waren letztes Karneval alle als berühmte Räuber verkleidet. Das fand ich wirklich gut, so als die Panzerknacker und Räuberhotzenplotz und irgendwelche Piraten und so. Das fand ich sehr
vertrauenserweckend.
Also ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher, als was ich mich jetzt verkleiden soll.
Machen wir eigentlich einen Mode-Podcast oder geht es um Tiere?
Die Übergänge sind fließend. Also man muss sagen, heute geht es viel um Mode.
Das ist richtig. Das
also
ist richtig.
Um fancy Verkleidung und so, aber ich muss erstmal mit das Thema meiner Verkleidung. Ich dachte eigentlich, ich wärme irgendwas aus den letzten Jahren auf, aber jetzt haben wir ja die Weichtierwahl 2024, die wir ganz weit nach vorne bringen wollen. Und jetzt überlege ich, ob ich mich als Weichtier... Ich habe noch so ein Schneckenhaus im Keller liegen von einer Schneckenverkleidung.
Also ich würde das dringend empfehlen, dass du dich als Weichtier verkleidest. Vielleicht sogar als Weichtier des Jahres.
Ja, aber leider, die Wahl des Weichtier des Jahres, wie wir alle wissen, geht ja erst etwas später im Jahr vonstatten. Weil jetzt sind ja gerade die ganzen Schnecken mit den Nominierungen unterwegs Richtung Senckenberg-Museum, bis sie dann verkündet werden. Also das dauert alles noch, von daher weiß man nicht.
Bis die ganzen Schnecken da ankommen.
Ja, man weiß leider noch nicht, wer das Weichtier des Jahres 2024 ist, bis jetzt Karneval ist.
Na gut, also dann, aber vielleicht kannst du da so ein bisschen die Wahl beeinflussen, indem du halt ein ganz, ganz tolles tolles Weichtierkostüm
trägst. Aber jetzt, es gibt ja schon Nominierungen. Wir wissen ja nur nicht, wer es ist.
Nee,
also das heißt, das ist so ein bisschen im Dunkeln stochern. Und ich hatte mal überlegt, als Tigerschnägel zu gehen. Tolles Kostüm. Aber dann habe ich gedacht, also mit so einem blauen Penis an meiner rechten Kopfhälfte, der ein Drittel meiner Körperlänge einnimmt, möchte ich eigentlich nicht so gerne durch den Karneval.
Kann ich verstehen.
Habe ich mich dagegen entschieden. Aber eben, ich habe noch dieses Schneckenhaus rumliegen und habe jetzt schon überlegt, vielleicht gehe ich dieses Jahr wirklich zu Ehren der Weichtierwahl als Schnecke.
Sehr, sehr gute Idee. Sehr, sehr gute Idee. Aber jetzt mal zu den lieben Tieren.
Jetzt mal zu den lieben Tieren. Alles klar, du hast auch noch ein Tiergeräusch.
Genau, ich habe voll das gute Tiergeräusch dabei.
Besser als meins kann es ja kaum sein.
Das stimmt.
Machen Sie sich bereit.
Ich bin bereit.
Zum, zum Tiergeräusch des Tages, Thema Karneval. Oh, das ist aber ein zartes Geräusch. Vögel.
Richtig.
Krähen?
Jein, also ja. Im Deutschen heißen manche Arten Krähe.
Nebelkrähe.
Nee, es geht doch um Karneval.
Ja, ich weiß auch nicht, was haben Krähen denn mit Karneval zu tun? Ja, eben.
Willst du noch ein bisschen raten? Also Vogel war ja richtig, Krähe, das war taxonomisch. War
schon, ah, Elster.
Nein, wir sind hier bei exotischen.
Also nicht aus Europa?
Nein.
Aus Afrika?
Nein.
Australien?
Nein.
Jetzt dachte ich nämlich, das wären die, welches sind das nochmal, die so gut Kettensägen und sowas alles nachmachen können.
Achso, nee.
Das wäre dann sozusagen eine akustische Verkleidung. Mhm. Auch interessante Idee.
Also wenn du ihn sehen würdest, würdest du sofort wissen, von welcher Vogelgruppe wir hier sprechen. Der Ruf ist zugegebenermaßen nicht so karnevalesk.
Ja gut, bei Karneval, man denkt erstmal an Papageien, aber das klang jetzt...
Geht's noch fancier?
Pfau.
Nee.
Aber Pfaus klingen anders. Pfaue. Was ist nicht mehr auf der Zeit? Pfau. Ich meine ja. Das ist ein Pfau. Noch fancier als Pfau. Noch fancier als Pfau.
Ja, irgendwie schon.
Paradiesvogel.
Ja! Ah. Das hast du aber ganz selbstständig
rausgefunden. Ja, geraten, meine Güte. Ja, das ist einfach so die jahrelange Erfahrung im Erraten von Tiergeräuschen. Da geht es einfach leicht von der
Ja,
Hand.
Das ist richtig.
Das ist einfach überhaupt gar kein Problem. Paradiesvögel, das war einer meiner größten Lachkrämpfe, glaube ich, als ich irgendwann mal diese Doku gesehen habe mit David Attenborough, mit den jungen Paradiesvogelmännchen, die üben, wie diese ganzen Tänze funktionieren und das aber noch nicht so richtig hinbekommen und sich dann aber auch so gegenseitig so reinsteigern und sich aber auch drüber lustig machen, wie dumm das aussieht. Und dann irgendwo ist ein erwachsenes Männchen, das seinen professionellen Tanz aufführt und ist dann immer so ganz irritiert von diesen Youngstern, die halt nebendran so völlig übertrieben versuchen, ihn nachzumachen.
Naja, ja, so war's. Da muss ich gleich mit einem Fakt kommen zu Paradiesvögeln. Ja. Die sind nämlich relativ langlebig. Also Rekord hält irgendein Vertreter einer Art in einem Zoo, der war über 30 Jahre alt, was relativ viel ist, weil das ja gar nicht so große Vögel sind.
Ja.
Also zwischen 60 und 450 Gramm ungefähr, je nach Art wiegen die. Also jetzt kein Riesenvogel. Und lustigerweise sehen die Männchen, die ja nur diese paradiesische äußere Anmutung haben, das dauert bei manchen Arten bis zu 8 Jahre, bis der Vogel das entwickelt. Also das heißt, wenn man sagt, ach guck mal, das waren junge Männchen, sind die meistens schon viele Jahre alt.
Ja.
Und das erschwert übrigens die Forschung an diesen Tieren, weil wenn man dann Tiere hat, an denen man das Balzverhalten erforschen will und jahrelang denkt, man hat da ein Weibchen und dann nach vielen, vielen Jahren stellt sich raus, guck mal, jetzt kriegt er seine schönen bunten Federn und ist doch ein Männchen.
Mm.
Das verzögert irgendwie die Forschung.
Ja. Und warum Karneval? Weil sie so bunt sind und so schön aussehen.
Genau.
Da dachte man ja sehr lange, dass sie keine Beine
haben. Oh, jetzt hast du mir voll schon was gespoilert.
Oh, ja, weil ich weiß nämlich auch
genau,
was.
Weißt immer genau Bescheid. Also tatsächlich haben Europäer schon im 16. Jahrhundert, also Paradiesvögel muss man dazu sagen, leben fast ausschließlich auf Neuguinea. Und da gab es also schon zum Beispiel niederländische Seefahrer und Händler, die da Produkte transportiert haben. Und die haben bei den Einheimischen diese Vogelbälge gekauft. Und traditionell war das eben so, dass die Leute da auf Neuguinea, die diese Federn eben auch, um sich selber zu verkleiden, Pferden benutzt haben übrigens, also weil die sehr imposant sind. Und die haben die traditionell eben so präpariert, dass sie ihnen die Füße abgeschnitten haben. Und die sehen so aus, wie auch heute oft noch in so einer zoologischen Sammlung, so ein bisschen eine Wurstform kriegen die.
Genau, so mit Wolle irgendwie ausgestopft.
Genau.
Ne?
Und tatsächlich haben dann die Seefahrer also berichtet, ja, das wäre also so, das wären eben Vögel, die hätten ja keine Beine und keine Füße, würde man ja sehen, die hätten auch keine Flügel, würden aber trotzdem interessanterweise fliegen. Und zwar würden die eben so lange fliegen, bis sie tot aus der Luft fallen. Und so würde man die dann eben finden und das wäre das Ergebnis. Gleichzeitig haben viele Leute, auch Wissenschaftler in Europa, gedacht, dass das alles erfunden ist. Also nicht, dass die keine Beine haben und so komisch fliegen, sondern eher ja dieses bunte Gefieder. Man hat gedacht, nee, das ist so übertrieben, das ist garantiert irgendwie gefälscht. Also so bunt können Vögel eigentlich
lustigerweise die ganzen Fakten, die falsch waren, hat man mal so hingenommen. Die ganzen Fakten, die echt waren, hat
genau.
man angezweifelt.
Ja, genau.
Kennt man heute auch so ein bisschen in der Rhetorik.
Das stimmt. Wir kommen gleich nochmal zum Paradiesvogel, aber ich wollte jetzt erstmal so allgemein sagen. Also wie ist denn das mit dem Verkleiden oder irgendwie so tun als ob? Das ist ja so ein bisschen, was wir als Menschen machen beim Verkleiden. Ich glaube, der Kölner Karneval ist eigentlich ja auch ein gutes Beispiel dafür, wie man es so ein bisschen überreizt. Also diese Karnevaluniformen, die gehen ja eigentlich schon auf Militäruniformen zurück, sind aber dann so übertrieben. Und so ein bisschen könnte man sagen, ist das bei Paradiesvögeln natürlich auch. Also warum machen die das? Um Weibchen zu beeindrucken. Und da gehen so zwei evolutive Wege. Das eine ist, dass sich sozusagen verbreitet evolutiv bei den Nachkommen Männchen, die besonders stark diese Merkmale haben. Und auf weiblicher Linie wird es dadurch verstärkt, dass sich bei Weibchen immer mehr entwickelt eine Präferenz für dieses ganz ausgeprägte, in dem Fall super bunte Gefieder. Also genau, Sexual Selection. Also das zu den Paradiesvögeln, willst du direkt mit einer anderen Art einsteigen oder soll ich erst noch mal ein bisschen was über Mimikry und Mimese erzählen, also so ein bisschen Hintergrund?
Gib doch mal ein bisschen Hintergrund, warum verkleidet man sich überhaupt? Also
genau.
Im Kölner Karneval, um nicht negativ aufzufallen, aber vielleicht genau. Gibt es ja noch andere Gründe im Tier.
Also äußeres Erkennen ist natürlich wichtig, also viele Tiere erkennen ja Artgenossen durchaus, also wir ja auch zunächst mal an der äußeren Erscheinung, also und zu einer Gruppe zu gehören, zum Beispiel durch eine Uniform oder was auch immer, das ja, gibt's ja, oder was weiß ich, Fanschal beim Fußball oder irgend sowas. Also das könnte die eine Sache sein, dass man für andere leicht erkennbar ist als einer, der dazugehört. Dann habe ich schon gesagt, hier am Beispiel der Paradiesvögel, diese sexuelle Selektion, dass Weibchen eben eine Präferenz haben für möglichst aufwendiges Gefieder in dem Fall bei den Paradiesvögeln.
Genau, das ist aber in dem Fall dann nicht Mimikry oder Mimese,
nee, genau.
Sondern einfach
aber,
eine schöne Verkleidung.
Genau, und da will ich aber nochmal ein bisschen bleiben, weil trotzdem stellt sich die Frage, okay, ist das einfach nur schön bunt oder sind damit vielleicht andere Informationen noch verbunden? Und es sind bei den meisten Arten wahrscheinlich andere Informationen verbunden. Also es gibt eine Theorie, die nennt man Handicap Principle. Und zwar, je aufwendiger so eine Verkleidung in Anführungszeichen ist, das behindert einen ja eigentlich. Also man kann sich vorstellen, bei Paradiesvögeln diese super langen Schwanzfedern oder auch bei einem Rothirsch, ein riesiges Geweih, eigentlich behindert einen das. Und es gibt einen Wissenschaftler oder mehrere Wissenschaftler, die gesagt haben, ja, das ist eben ein Handicap, durch das das Männchen aber zeigt, guck mal, ich bin so super gesund und so fit, dass ich mir selbst so einen Firlefanz leisten kann, obwohl das mich eigentlich in meiner Bewegung zum Beispiel beeinträchtigt.
Ja.
Das andere, die finde ich eigentlich auch ziemlich cool, die Theorie ist, dass man sich solche aufwendigen Dinge wahrscheinlich nur leisten kann, wenn man eben nicht krank oder parasitiert ist. Und diese Theorie heißt die Bright Male Hypothesis, also das glänzende Männchen so ungefähr. Mhm. Und das wird auch weiterhin intensiv erforscht und die allerneuesten Forschungsergebnisse dazu bestätigen, dass ab einer bestimmten Parasitenlast man eben so ein schönes buntes oder aufwendiges Outfit eben nicht mehr hinbekommt.
Kannst du mir mal was zum Nase putzen? Entschuldigung, ich muss dich mal kurz unterbrechen, aber mir juckt die Nase so.
Wo soll ich hingehen?
Ich muss sonst gleich niesen. Bringen wir doch irgendwie ein Stück Klopapier oder was?
Ich hänge an.
Wir vergessen jetzt die Federn nicht, weil ich habe dazu auch noch was zu erzählen.
Okay.
Währenddessen kann man sich karnevalistisch noch weiter mit dem Mikrofon unterhalten.
So, hier ist Klopap.
Vielen Dank. Jetzt wird noch mal was getrunken. Bitte bleiben Sie dran.
Es bleiben Sie am Apparat.
So, weiter geht's. Die Federn.
Genau, wolltest du noch was zu Federn sagen oder soll ich jetzt zu Mimese und Mimikry was sagen?
Ja, ich habe nämlich zu den bunten Federn was zu sagen. Und zwar habe ich mir ein Experiment angeguckt, das Wissenschaftler mit den Federn von Bartgeiern gemacht haben. Denn Bartgeier verkleiden sich im Prinzip auch. Die baden ja in Bächen und so weiter mit einem hohen Anteil an Eisenoxid und dieses Eisen färbt dann die Federn so orange. Und das ist eine große Diskussion, warum sie das tun, was da der Vorteil ist. Und es wurde lange angenommen oder wird teilweise immer noch angenommen, dass das eine antibakterielle Wirkung hat, also dass das irgendwie die Federn schützt. Und es gab jetzt ein Team von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die Federn einem Bakterium ausgesetzt haben, die dafür bekannt sind, dass sie Vogelfedern zersetzen, Bacillus licheniformis. Und das heißt, die Federn wurden da reingehängt, mit den Bakterien in Kontakt gebracht und dann wurde geguckt, wie lange überleben die mit diesen Bakterien. Und es wurde gezeigt, dass diese Ockerfärbung, also diese Federn mit dieser Ockerfärbung, genauso schnell kaputt gehen wie die anderen Federn.
Okay.
Interessanterweise, wie auch alle anderen Vogelfedern, also kein Unterschied, Ausnahme sind gelbe und rote Papageienfedern. Die halten einen Tag länger durch und es wird angenommen, dass die Farbpigmente vor der Zersetzung schützen.
Okay.
Also eine weitere Möglichkeit, warum bunte Federn auch durchaus Sinn ergeben. Aber diese Ockerfärbung vom Bartgeier, diese Verkleidung, die er da macht, scheint nicht wirklich was mit antibakterieller Wirkung zu tun zu haben. Vielleicht ist es eher was Soziales, dass das Männchen eben zeigt, hier, ich schaffe es, Zugang zu dieser seltenen und schwer zugänglichen Ressource zu bekommen. Also schaffe ich es auch, gut Futter ranzuschaffen, zum Beispiel ist eine andere Theorie.
Also die machen das ja auch in so Matschpfützen oder so. Und es könnte ja auch sein, dass dieser Schlamm oder dieser Matsch da irgendwelche Federlinge oder irgendwelche äußeren Parasiten vielleicht auch negativ beeinflusst, oder?
Ja, aber es ist wohl so, also die Federn sind dann schon richtig durchgefärbt. Also es führt hauptsächlich zu so einer richtigen Durchfärbung der Federn. Aber klar, es könnte sein, dass durch diese regelmäßigen Matschbäder, also in Gefangenschaft konnte beobachtet werden, dass die das so einmal die Woche, alle zwei Wochen. Vielleicht hat es das auch als Effekt. Aber ja, man weiß es immer noch nicht so richtig. Also die Federn sind dann richtig durchgefärbt. Das ist dann nicht so, dass wenn Regen kommt, dass das dann wieder ausgewaschen wird. Und es gibt verschiedene Experimente dazu. Man konnte es nicht so richtig sagen. Vielleicht findet der Bartgeier das einfach nur total fancy, sich die Haare so wie so bei so einer Henna-Zeremonie schön in orange-rot zu färben.
Vielleicht muss man ganz kurz nochmal sagen, dass bunte Federn, also für uns sieht das ja also irgendwie interessant und ästhetisch aus. Das muss ja gar nicht unbedingt aufwendiger sein, die in einer anderen Farbe zu machen. Also längere Federn wie bei den Paradiesvögeln ist schon aufwendiger, weil einfach mehr Material verbraucht wird oder hergestellt werden muss. Aber die Farbe alleine, rein theoretisch, kann das ja sein, dass es gar nicht unbedingt viel aufwendiger ist.
Ist auch übrigens interessant, bei den Aras, bei uns im Pantanal, gibt es Unterschiede. Also die rot-grünen und die gelb-blauen Aras haben Farbpigmente in ihren Federn, während die Hyazinth-Aras gar keine Farbpigmente haben, sondern die Struktur der Federn ist so angeordnet, dass die das blaue Licht reflektiert. Und nur deswegen sehen die blau aus. Und deswegen kann aber auch ein Hyazinth-Ara, wenn er im falschen Winkel zur Sonne sitzt, quasi schwarz aussehen.
Okay. Genau, dann kommen wir jetzt mal zu diesen Mimikrie- und Mimese-Sachen. Also Mimikrie ist eigentlich eine Warntracht und es gibt jetzt unterschiedliche Formen dieser Warntracht. Also grundsätzlich ist es so, dass es immer ein Vorbild in Anführungszeichen gibt und einen Nachahmer und der Nachahmer eigentlich den Signalempfänger ein falsches Signal gibt und dadurch eine Wirkung erzielt.
Beispiel Schwebfliege sieht aus wie eine Wespe.
Genau,
oder
also das
Biene.
Ist Batesche Mimikrie, wenn ein wehrhaftes oder ungenießbares Tier von einem harmlosen nachgemacht wird. Das wirkt ja auch auf uns total. In dem Fall sind wir der Signalempfänger. Wir haben alle große Angst vor schwarz-gelb geringelt. Deswegen erschrecken wir uns vor Wespen. Und es gibt eben zum Beispiel Schwebfliegen, die völlig ungefährlich sind, die das aber haben. Dann gibt es etwas, das nennt man Müllersche Mimikrie. Und das ist, wenn es sozusagen einfach nur so eine Vereinheitlichung von einer bestimmten Warntracht gibt, von Arten, die eigentlich gar nicht eng miteinander verwandt sind, wo sich das aber eben durchgesetzt hat, dass alle sozusagen das gleiche Muster haben. Da gibt es viele ungenießbare Schmetterlinge, vor allem in den USA oder in Nordamerika, die eben so eine gemeinsame Warntracht haben. Und dann gibt es noch ein weiteres, die Mertensche Mimikrie, wo gefährliche und ungefährliche Arten eine mittelgefährliche nachmachen. Und dieses Beispiel kennt vielleicht auch der eine oder die andere. Das gibt es bei diesen Korallenschlangen in den USA. Und da müssen so ein paar Voraussetzungen erfüllt sein. Also was passiert da? Ein Tier, in dem Fall der Signalempfänger, irgendjemand wird von diesem mäßigen Giftigen mal gebissen. Das ist relativ häufig und deswegen passiert es am ehesten, dass der von so einem Mittelgiftigen gebissen wird. Der merkt sich das und denkt so, aua, das hat aber echt weh getan. Mhm. Und die Hochgiftigen profitieren davon, weil die keinen beißen müssen. Bei den Hochgiftigen ist nämlich das Problem, wenn die jemanden beißen würden, kann der nichts lernen, weil der relativ schnell stirbt.
Ja, stimmt.
Und bei den Ungiftigen, tja, der lernt der auch nichts, weil der frisst das einfach, weil es ja ungiftig war.
Ja.
Genau, also deswegen, das ist eigentlich sehr komplex, so ein Artenkomplex, wo der Mittelgiftige, wie gesagt, der häufigste ist.
Aber alle sehen im Prinzip sich ähnlich.
Genau, alle sehen sich ähnlich. Mhm. Also die sind alle meistens irgendwie rot, schwarz, gelb geringelt in unterschiedlichen Mustern. Also manche kann man eigentlich auseinanderhalten, aber auch bei denen würden wir uns wahrscheinlich erstmal erschrecken. Und dann noch die letzte Form von Mimikrie, die Peckhamsche Mimikrie oder auch aggressive Mimikrie genannt. Das machen Tiere, die eigentlich ihre Opfer in Anführungszeichen anlocken. Also zum Beispiel so Tiefseeanglerfische, die irgendwelche Fortsätze haben, die einen Wurm nachmachen. Und das geht ja nicht darum, dann irgendein anderes Tier in die Flucht zu treiben, sondern eher das anzulocken, damit es denkt, oh, guck mal, lecker Wurm. Und dann wird es eben aufgefressen.
Und dann gibt es ja noch Mimese.
Genau, dann gibt es eben Mimese und Mimikrie ist alles immer irgendeine Form von Warntracht, mit Ausnahme dieser Peckhamschen Mimikrie, wo es eben darum geht, jemanden in die Falle zu locken. Und also Mimese, das ist eine Tarnung, wo es auch super elaborierte Dinge gibt, also wandelndes Blatt oder irgendwelche Stabschrecken, die so tun, als wären sie so ein kleiner dünner Ast oder manche Insekten, die wirklich von einem Blatt kaum zu unterscheiden sind.
Also dann kann ich ja mal kurz mit dem Karnevalsoktopus kommen. Der heißt wirklich
super.
So. Und der kann halt alles. Also wir fangen jetzt mit dem Superstar an. Ab da kann es eigentlich nur noch bergab gehen. Ganz, ganz toll. Weil dieser Karnevalsoktopus, der kann natürlich seine Farbe verändern. Wir werden auch noch, also wir haben ja eine Umfrage gemacht, was euer Lieblingsweichtier ist. Und da kann der Oktopus ganz oft. Das heißt, wir bringen auch noch was extra über den Oktopus. Aber jetzt erstmal der Karnevalsoktopus. Der kann seine Farbe anpassen, was ja schon so ein bisschen karnevalistisch ist. Aber der kann sich auch in die Form von anderen Tieren begeben. Also total abgefahren. Der kann sich zum Beispiel ganz flach machen, alle Tentakel aneinander legen. Dann sieht er aus wie eine Flunder und macht sich dann auch so Sandfarben und bewegt sich auch genauso. Das finde ich halt das Geile. Der kann so richtig die Bewegungen der Tiere nachmachen, wie eine Flunder auf dem Grund. Wenn er dann ins freie Wasser schwimmen will, dann will er natürlich auch nicht Fressfeinden ausgesetzt sein. Dann verändert er seine Form und bringt sich in die Form von einem Feuerfisch. Die leben in Indonesien, die Karnevalsoktopoden, genauso wie die Feuerfische, ne? Super giftige, unangenehme Fische, die kein Mensch jagt oder kein Fisch jagt. Und der Karnevalsoktopus kann eben dann genau die Form und die Farbe von diesem Feuerfisch nachmachen. Er kann aber auch in so ein Loch gehen und nur zwei Arme rausstrecken, dass er aussieht wie eine giftige Seeschlange.
Okay.
Und das Abgefahrene ist halt, also es gibt relativ viel Forschung aktuell dazu, weil man kennt den noch gar nicht so lange. Der wurde erst 1998 entdeckt.
Am
11.11. um 11.11 Uhr wurde der Karnevalsoktopus entdeckt. Und man forscht relativ viel daran, weil das Spannende ist halt, dass der Karnevalsoktopus entscheidet, welche Form er annimmt oder welches Tier er nachmacht, je nachdem, wer ihm begegnet.
Also genau,
das wollte
ich gerade fragen.
Der hat
das
halt sogar Empathie, der kann sich in die Tiere reinversetzen, der kann auch dazulernen, erfahrungsmäßig, dann weiß er, bei dem Tier war mal super erfolgreich, als ich den Feuerfisch gemacht habe, mache ich doch nochmal den Feuerfisch.
Okay, aber heißt es, dass er, wenn er jung ist, einfach mal verschiedene Sachen ausprobiert und dann quasi bei denen bleibt, die am erfolgreichsten sind?
Genau, also er kann tatsächlich dazulernen. Wie gesagt, es gibt noch nicht viel Forschung dazu, aber möglicherweise fängt er erstmal random an, alles was er so kann, alles was er so auf dem Kasten hat. Ja. Es wird wahrscheinlich genetisch abgelegt sein, ne? Dass der direkt die Flunder machen kann.
Genau, das wäre mal interessant, ob er bestimmte Sachen, ob die genetisch fixiert sind und dann kann er noch was dazulernen.
Wahrscheinlich schon. Also das stand in der Studie drin, dass er eben dazulernt, zu welchem Feind, welches Tier passt okay. oder welche Nachahmung okay. sozusagen passt. Okay. Ne? Also das lernt er mit der Zeit und das finde ich schon echt enorm, dass er sich auch so in das Tier reinversetzen kann. So jetzt in diesem Moment würde dieses Tier aber sehr ungern eine Seeschlange sehen. Also hier. Take the Seeschlange. Cool. Das ist schon echt cool, finde ich.
Also das ist auf jeden Fall das Mega-Highlight. Aber jetzt pass auf, ich habe eine Studie oder verschiedene Studien gefunden zu einer Pflanzenart, die sowas machen kann. Das ist völlig verrückt und das ist auch noch überhaupt nicht erforscht. Es gibt einen Riesenstreit unter Wissenschaftlern, weil ein paar haben gesagt, sie hätten es rausgefunden und sie glauben, dass die Pflanze Augen hat. Das klingt ja ein bisschen merkwürdig. Ja. Bokila trifoliolata heißt die. Hat gar keinen deutschen Namen und ist so eine Kletterpflanze. Und tatsächlich gestaltet die ihre Blätter entsprechend der Pflanze, an der sie sich emporrankt. Und zwar ohne, dass sie diese Blätter berührt haben muss. Und jetzt weiß man überhaupt nicht, wie sie das macht. Und der wissenschaftliche Streit, da geht es darum, dass Wissenschaftler gesagt haben, okay, sie hätten das ausprobiert. Also weil eine Theorie war, dass die Wirtspflanze oder diese, an der sie entlang hangelt, dass die irgendwelche Duftstoffe sozusagen aussendet und dann diese Bokila trifoliolata daran erkennt, was sie machen muss. Aber die haben Versuche gemacht mit Plastikpflanzen und die hat auch diese Form von diesen Plastikpflanzen nachgebildet. Also
verrückt.
Genau, allerdings haben dann andere Wissenschaftler gesagt, das sei nicht richtig wissenschaftlich gewesen, die hätten da zu wenig Experimente gemacht und es wäre nicht eindeutig genug.
Okay.
Wird sicher noch mal viel dran geforscht, aber es ist super, super beeindruckend, weil
echt
diese
verrückt.
Pflanze halt Blätter von der Pflanze nachmacht, an der sie sich hochrankt.
Crazy. Und, ja, eben. Und man hätte als erstes gedacht, irgendwelche Phytohormone oder so, die ihr signalisieren. Oder das wäre natürlich auch total abgefahren, dass sie da irgendwie die Pflanze anbohren kann. Und
nee, genau, das macht sie aber
oder irgendwas.
Nicht.
Ja, eben. Genau. Aber wenn es halt bei Plastikpflanzen funktioniert, dann.
Genau. Ja. Wobei, wie gesagt, dieses mit der Plastikpflanze, also die Gruppe der Hauptforscher, sage ich mal, die diese Pflanze erforscht, die hat die Plastikpflanzenforschergruppe irgendwie
in der Luft
schwer
zerrissen.
In der Luft zerrissen. Aber finde ich super interessant. Und man weiß, dass es Blätter gibt, die in der oberen Epidermis so lichtempfindliche Zellen haben. Und tatsächlich wird diskutiert, auch wenn sich das erstmal absurd anhört, ja, hat diese Pflanze vielleicht sowas wie Augen und sieht deshalb, wie die anderen Blätter aussehen und kann die deshalb nachbauen.
Und das wäre natürlich ganz grundlegend, was total krasses, weil man dann ja überlegen kann, ist das vielleicht bei anderen Pflanzen auch so, aber man kriegt es halt gar nicht mit, ne?
Ja, genau. Also witzig. Und ein bisschen ist es ja, könnte man dann auch sagen, also diese Art von Verkleidung, also ich mache so Blätter wie meine Wirtspflanze, das ist ja eigentlich auch nochmal so eine Art von Mimese, weil da geht es eigentlich auch um Tarnung oder der Sinn kann auf jeden Fall darin sein, dass wenn ein Blätterfresser kommt, der nicht diese Pflanze explizit auswählen kann, weil der steht ja dann quasi in einem Blätterwald und frisst halt irgendwelche Blätter. Und da will ich vielleicht ganz kurz nochmal auf Mimese zurückkommen, weil das eigentlich ziemlich lustig ist. Also man unterscheidet da drei Formen, nämlich die Zoomimese, wo Tiere das Erscheinungsbild anderer Tiere nachahmen. Und das gibt es bei verschiedenen Ameisengästen. Also das sind andere Insekten, die bei Ameisenvölkern mitleben und dann quasi so tun, als wären sie auch ein Insekt. Gibt es, glaube ich, sogar Spinnen, die dann sehr ameisenmäßig aussehen.
Kennt man ja auch, ja. Im Paternalrennen auch immer so Spinnen rum, wo man so denkt, ah ja, eine Ameise. Und dann hat die aber ein paar Beine zu viel. Und genauso andersrum gibt es aber auch Ameisen, die wie Spinnen aussehen.
Ja, also außerhalb des Volkes könnte es wiederum einen anderen Grund geben. Also wenn zum Beispiel die Ameisen sehr wehrhaft sind, dann könnte das wiederum Vortäuschen eines gefährlichen Tieres sein. Aber es gibt eben diese Ameisengäste, die bei den Ameisenvölkern mitleben. Und dann gibt es Phytomimese. Das ist, was ich eben schon gesagt habe, dass man so tut, als wäre man ein Teil einer Pflanze. Und sehr lustig finde ich, dass es Allomimese gibt, wo man so tut, als sei man ein unbelebter Gegenstand. Es gibt also einige Kleinschmetterlinge, die so tun, als wären sie Vogelkot. Und es gibt ziemlich viele Vertreter der Pflanzenfamilie der Aizoaceae, die in afrikanischen Wüsten leben und die Steinen ähneln, weshalb sie auch als lebende Steine bezeichnet werden.
Da habe ich auch ein paar Tiere. die machen das ähnlich. Also die wollen auch aussehen wie unbelebte Materie, machen das aber aktiv. Also jetzt komme ich mit ein paar Tieren, die sich wirklich ein Kostüm anziehen. Also wir hatten ja bisher Tiere, wenn man sich das mit dem Kölner Karneval überlegt, wenn so ein kleiner Kölner Junge schon als Captain Hook geboren worden wäre,
ja.
Um dann später im Karneval als Captain Hook zu gehen. In dem Fall zieht man sich ja meistens das Kostüm an.
Mhm.
Und ich habe ein paar Tiere rausgesucht, die sich Kostüme anziehen.
Aha.
Also ganz naheliegend kann man sich vorstellen, es gibt die Dekorateurkrabben.
Oh, klar, habe ich mir gerade vorgestellt.
Ja, deren Panzer sieht eigentlich aus wie die Auslage in einem Kleidergeschäft, schön dekoriert. Die sammeln verschiedene Pflanzenmaterialien wie Schwämme, Algen, Schneckenhäuser, manchmal sogar Seeigel stülpen die sich an und ziehen die an. Und auf ihrem Panzer haben die wie so kleine Härchen oder Dornen, die auch so einen kleinen Widerhaken haben, im Prinzip wie ein Klettverschluss. Und deswegen können die da super Sachen drauflegen und mit sich rumtragen. Warum sie das machen, ist auch noch eine Diskussion. Also man sagt natürlich zur Tarnung, wäre logisch, aber sie ordnen diese Sachen auch auf eine ganz bestimmte Art und Weise an. Und vielleicht erinnerst du dich, wir hatten schon mal die Schnecke mit den Kotkügelchen auf ihrem Haus, wo eben vermutet wird, dass diese Anordnung zum Beispiel auch viel Flüssigkeit halten kann bei diesen Schnecken, die eher in trockenen Gefilden leben. Das wird jetzt bei den Krabben nicht vermutet, aber es scheint so, dass die eben auf eine ganz bestimmte Art und Weise die Sachen anordnen. Und das würde dafür sprechen, dass es vielleicht auch einen anderen Grund hat, dass es irgendwie bei Partnern attraktiv wäre. Also, dass es noch andere Gründe hat, sich so zu verkleiden. Auch Tiere, die sich gerne oh, das hebe ich mir noch für später.
Oh,
da habe ich noch was ganz Feines. Andere Tiere fallen vielleicht unseren Hörern und Hörerinnen schon welche ein, die sich eine Verkleidung anziehen. Das sind die Köcherfliegen. Oder genauer gesagt, die Köcherfliegenlarven. Also die Köcherfliegen selbst sehen eigentlich gar nicht aus wie Fliegen, sind auch gar nicht so direkt verwandt mit Fliegen, sondern eher mit Schmetterlingen und sehen auch aus wie so kleine Schmetterlinge. Auf schlau heißen die Trichoptera, was so viel heißt wie behaarte Flügel, und die haben tatsächlich so ganz pelzige Flügel. Es ist eine riesige Insektenordnung, weltweit über 5000 Arten. In Europa leben etwa 300 in Mitteleuropa. Und die Larven vieler dieser Köcherfliegen machen einen Köcher, wie der Name schon sagt. Also aber nicht alle. Also es gibt zwei verschiedene Arten von Köcherfliegenlarven. Die einen sehen eher aus wie so eine kleine Libellenlarve vielleicht. Und die anderen sehen so ein bisschen aus wie eine Schmetterlingsraupe, eine sehr kleine. Und das sind die, die die Köcher tragen. Und wie machen sie das? Die haben so Labialdrüsen, wo sie wie so eine Schmetterlingsraupenseide produzieren können. Und damit bauen sie ihren ersten kleinen Köcher. Der besteht dann eben hauptsächlich aus dieser Seide. Und im Laufe ihres Lebens bauen sie dann je nach Art ganz unterschiedliche Materialien dran. Also jede Köcherfliegenart, die einen Köcher baut, macht das auf ihre ganz spezielle Art und Weise. Es gibt ganz viele verschiedene Formen, je nachdem, wo die Larve lebt. Also die leben hauptsächlich aquatisch. Und je nach Stärke des Fließgewässers hat dieser Köcher zum Beispiel eine andere Form, dass die Larve dieser Strömung sozusagen widerstehen kann. Also da gibt es sehr flache Köcher, eher aus Steinchen. Dann gibt es so ganz lange, konische Köcher, die dann eher aus Stöckchen zusammengesetzt sind. Also ganz viele unterschiedliche Materialien. Und dieser Köcher wächst im Laufe des Lebens der Larve. Also die Larve lebt dann immer vorne an den Köcher weiter was dran. Also der Köcher wird immer größer. Allerdings kann sie sich da drin auch umdrehen in dem Köcher und hinten auch was abbeißen. Also wenn er ihr dann zu sperrig wird und dann macht sie ihn hinten nochmal mit Spinnenseide zu, dann kann sie da hinten das auch abbeißen. Also das finde ich auch ganz spannend. Je nachdem, wo sie leben, sehen diese Köcher völlig unterschiedlich aus. Und dann gibt es noch eine Insektenart, die es auch ein bisschen ähnlich macht. Und das sind die Florfliegen. Und da kommen wir wieder zum Kölner Karneval. Meine Schwester hat ein fantastisches Florfliegenkostüm.
Oh. Was,
Florfliegen, ja, unglaubliche Nützlinge, muss man mal so sagen. Ja. Also vor allem die Larven, die heißen ja auch Blattlauslöwen. Und ja, also so ein Blattlauslöwe während seiner Entwicklung zum adulten Tier frisst der 200 bis 500 Blattläuse oder auch bis zu 10.000 Eier und Larven von Spinnenmilben. Also wahnsinnige Nützlinge. Mhm. Und was einige dieser Florfliegenlarven machen, also nicht von allen Arten, aber von vielen, die saugen diese Blattläuse aus, ne, und die geben Enzyme rein, dann werden die flüssig von innen und dann saugen die die aus und die leeren Hüllen dieser Blattläuse stülpen die sich dann auch über ihren Hinterleib. Das heißt, die machen auch so eine Art Tarnung aus diesen Hüllen. Und das Abgefahrene ist, jetzt hat man im Bernstein eine Florfliegenlarve gefunden, die das auch schon gemacht hat,
okay,
vor 110 Millionen Jahren. Also
wow,
das ist eine ganz alte Form der Tarnung, was die machen. Und diese Florfliegenlarve sah total abgefahren aus, konnte man dann eben sehen in diesem Bernstein-Ding. Die hatte ganz, ganz lange Fortsätze an ihrem Körper, die im Prinzip aussehen wie Zweige.
Mhm.
Also ich musste erst mal dran denken, es gibt ja auch so Pilze, die so aus so Insekten wachsen. So ein bisschen sieht das aus, aber es gehört zu dieser Larve. So weite Fortsätze, länger als der Körper. Im Prinzip sieht diese Larve selbst schon aus wie so ein Busch. Und das ist die Halterung für Pflanzenmaterialien und so weiter. Wie so ein Müllkorb eigentlich.
Okay.
Wirft die dann oben einfach alles rein, was so reinkommt. Und es wurden dann hauptsächlich die Trichome von einer bestimmten Farnart gefunden.
Okay.
Also so kleine Härchen.
Mhm.
Und das könnte eben eine sehr alte Form der Symbiose sein zwischen diesem Farn, das es halt gar nicht mehr gibt, und dieser Larve, die es halt gar nicht mehr gibt. Dass die Larve sozusagen das Farn verteidigt hat vor Schädlingen und sich gleichzeitig gut tarnen konnte mit den Härchen von diesem Farn.
Ja. Ich habe noch was bei Spinnen.
Ja.
Wir haben jetzt ja ein bisschen mit Spinnerei gesprochen und auch ein bisschen, was man nicht selber am Körper macht. Und es gibt ja Radnetzspinnen, die bauen da schön ihre Netze.
Mhm.
Und manche dieser Radnetzspinnen haben auch so Ornamente. Also da geht es eher um sozusagen eine schöne Ausgestaltung der Bütt und nicht um die Verkleidung des Tieres selber.
So einen Karnevalswagen bauen.
Ja, genau.
So ein spektakulärer Karnevalswagen.
Genau, und so hat man gedacht. Also die Spinnen sind auch selber teilweise sehr bunt. Und dann haben sie diese Netze, die dekoriert sind, also sind bestimmte Sachen dichter gewoben und andere offener.
Also nur, dass ich mir das vorstellen kann, also nicht mit externen Materialien, sondern die machen einfach so eine Art so
Strickmuster. Also durch die entsprechende Handwerkstechnik entstehen da so Muster. Und erst dachte man, ist das vielleicht zum Anlocken von Artgenossen oder was soll das eigentlich sein? Und jetzt weiß man, was wir gar nicht sehen können, ist, dass damit auch sozusagen ein ultraviolettes Muster verbunden ist.
Mm.
Und der Signalempfänger, der gewünschte, sind bestimmte Bienen, die gleichen Muster sozusagen auf besuchten Blüten erkennen. Also das heißt, die Spinnen machen Muster nach, die Bienen dann blöderweise mit Blüten verwechseln. Also das heißt, wo man so denkt, ach guck mal, das sieht aber hübsch aus, ist eigentlich eine tödliche Falle, in dem Fall für Bienen.
Aber auch schöne Vorstellung, dass es dann so ein Burda für diese Spinnen gibt, wo es dann dieses bestimmte Strickmuster irgendwie so, ach Mensch, ich nehme mal hier noch dieses Strickmuster, dann bekomme ich noch eine neue Bienenart an. Gelockt.
Stimmt.
Dann gibt es auch so Häkelkreise so von den Spinnen, wo so bestimmte Strickmuster geübt werden und so. Toll. Also ich habe noch eine Geschichte, das finde ich total toll.
Ja.
Und ich mache ja für die Radiosendung von der Maus regelmäßig die Kackgeschichten, wie ich hier ja schon öfters erzählt habe. Und das ist ein Thema, das ich seit vielen Jahren machen will, aber niemand hat diese Tiere. Deswegen kann ich es irgendwie nicht machen, weil eigentlich bei der Maus möchten wir ja immer die Tiere besuchen und die Forscher besuchen, dass es dann nicht nur so ein trockenes Interview ist. Also falls irgendjemand hier gerade zuhört und weiß, wer Blattkäfer zu Hause hat, deren Larven ein Fäkalschild machen, der melde sich bitte bei mir.
Ein Fäkalschild, muss man sich vorstellen, wie so ein kleines Demoschild, was hochgehalten wird. Achtung, ja, hier, Kacke.
Ja, zum Teil. Blattkäfer, Larven machen sich Schilde aus Kacke.
Mhm. Also Schilde und nicht Schilder.
Ja, machen sich Schilde aus Kacke. Mhm. Die können ganz unterschiedlich aussehen. Also es gibt Larven, die haben dann so ein bewegliches Hinterteil und machen dann ans Ende des Hinterteils, akkumuliert quasi die Kacke und fällt nicht ab. Dann haben die wie so ein, es sieht so ein bisschen aus wie so ein Fächer aus Straußenfedern oder so, aber es ist Kacke. Und das können die dann wie so eine Markise über sich legen oder hochklappen, dann eben wirklich wie so ein Schild. Also es gibt diese Arten, es gibt aber auch welche, die schmieren sich einfach die Kacke auf den Rücken. Die fällt dann auch wieder runter und dann schmieren sie neue drauf. Also ganz unterschiedlich. Dann gibt es auch Blattkäfermütter, die bauen um jedes einzelne Ei eine Hülle aus Kot. Das Ganze soll natürlich der Feindbekämpfung dienen, weil finden wohl die Feinde der Käfer auch nicht so lecker, wenn da irgendwie alles voller Kacke ist. Und die baut um jede einzelne Eihülle so ein Kackschild. Und wenn die Larve dann schlüpft, stülpt sie sich das direkt über und läuft damit rum und kann das dann auch erweitern, ähnlich wie die Köcherfliegenlarve. Also quasi der Calimero mit dem Kacksombrero ist es dann. Und dann ist aber, dann wird es halt noch viel abgefahrener. Ja, weil wenn jetzt ein Feind kommt, dann können diese Larven mit diesem beweglichen Kackschild hinten, die eben das so hochfächern können, die gruppieren sich dann ähnlich wie so eine Bisonherde in so einem Kreis mit den Kackschilden außen und können die dann auch synchronisiert bewegen. Und in diesem Kackschildkreis sind die jüngeren Larven, die noch keine so großen Kackschilder haben. Ja. Ja, also und das ist wirklich eine wissenschaftliche Studie. Ich lege es in die Shownotes. Und teilweise, wenn dann noch so eine kleine Larve draußen rumkrabbelt, dann kommt die Mutter und jagt die in den Kackschildzirkel der größeren Larven rein. Also wirklich wie so Bisonherden.
Mit dem Wort Kackschildzirkel muss ich an dreifachen Wortwert bei Scrabble denken. Ja. Echt ein gutes Wort.
Und das würde dir wieder keiner glauben. Dann gibt es wieder abendfüllende Diskussionen.
Genau. Dabei Kackschildzirkel.
Kackschildzirkel, völlig klar. Hallo, das machen doch die Blattkäferlarven. Genau. Was geht denn mit euch ab? Ja, ja, aber ich weiß schon, wie dann stundenlange Diskussionen folgen. Aber finde ich toll.
Das ist total toll.
Also ich wollte jetzt nicht unbedingt als Blattkäferlarve mit Kackschild durch den Kölner Karneval gehen, aber trotzdem tolle Verkleidung.
Unbedingt.
Props.
Genau. Ja. Hervorragend, ich glaube, da haben wir es, oder?
Ja,
genau.
Also,
hast du noch was?
Nee, aber ich würde einen Aufruf starten.
Ja, bitte.
Ich würde mich nämlich total freuen, wenn unsere Hörer und Hörerinnen uns in den nächsten Tagen, wenn sie so durch den Karneval treiben, morgen geht es los, viva Fastelovend, wenn sie uns einfach mal ihre tierischen Kostüme schicken.
Genau.
Wer sich
und
als Tier verkleidet.
Wir müssen, völkerverständigungsmäßig gilt es für alle Karnevalshochburgen.
Das stimmt.
Nicht nur Köln, oder?
Sim, no Brasil também. Pode mandar as fantasias do Carnaval. Alle mal schön die Verkleidung schicken und besonders willkommen sind in Vorbereitung für die Weichtierwahl 2024 Verkleidungen als Weichtier.
Ja.
Ihr müsst euch jetzt schon mal darauf vorbereiten. Es wird ein Großevent zwischen März und April bei der Weichtierwahl geben. Ihr könnt Lieder vorbereiten, in denen ihr Weichtiere besingt. Ihr könnt künstlerisch euch austoben. Mhm. Wir werden das alles dann im März und im April sammeln und zur großen, großen Weichtiersause zusammenstricken. Also bereitet euch schon mal vor, ein guter Start ist ein Kostüm als ein Weichtier, finde ich.
Unbedingt.
Und außerdem bitte weiterhin unserem Podcast folgen, unseren Podcast abonnieren,
unseren Podcast liken,
drückt schön bei Spotify auf das kleine Glöckchen, dann wird euch Bescheid gesagt, wenn es was Neues gibt und vor allem erzählt weiter, dass das hier ein ganz großartiger Podcast ist, dann freuen wir uns.
Auf jeden Fall.
In dem Sinne, ein dreifach tierisch Alaf.
Hello.
Genau.
Was gibt's noch?
Du bist totaler Karnevalsmuffel, ne?
Muss ich ein bisschen zugeben, ja.
Ja,
aber,
ja.
Ich find's gut, dass andere das machen. Also es gibt ja auch Sachen, die findet man gut, dass andere die machen, auch wenn man die selber nicht machen will. So wie Marathon laufen oder so. Das können die anderen mal machen. Finde ich gut, wenn es jemand macht, aber muss ich nicht mitmachen.
Marathon laufen und Karneval ist auch einfach sehr vergleichbar.
Das ist aber unbedingt vergleichbar. Weil
in Köln,
ehrlich gesagt,
ja eben.
Also ich meine, wenn man den ganzen Zug da mitbekommen will, ist man auf jeden Fall länger unterwegs, als wenn man Marathon gelaufen
wäre. Das stimmt, ja. Da ist man viele, viele Stunden unterwegs. Und beim Kölner Marathon sind natürlich auch die Hälfte der Leute verkleidet und Spielmannszüge stehen am Rand. Also es fühlt sich dann an wie ein sehr schneller Karnevalsumzug.
Genau. Okay.
Also, wenn ihr feiert, dann feiert schön und wir hören uns nächste Woche wieder.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.
Jetzt haben wir ja viel, so lange waren wir noch nie.
Ja, wir waren super lang. Aber ich glaube, wir haben auch am Anfang noch viel verplänkelt. Da hast du ja noch mit mir geschimpft.
Mit dir geschimpft.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.